Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen bei Doppelspitze, einem Podcast des Staatsanzeigers. Hier geht's um Politik, Wirtschaft und die großen Fragen in Baden-Württemberg. Verständlich erklärt und journalistisch eingeordnet. Mein Name ist Raphael Binkowski, ich bin Chefredakteur des Staatsanzeigers.
Und ich bin Leonie Henes, Volontärin beim Staatsanzeiger, und wir sprechen gemeinsam über das Vergangene wie das aktuelle Geschehen in der Landespolitik, über das, was unsere Kollegen aus der Wirtschaft bewegt, und erzählen euch, was in unserem Land wichtig ist.
Gemeinsam diskutieren wir die Auswirkungen großer Entscheidungen, klären euch über Hintergründe auf und sprechen über Menschen mit Expertise. Tja, aber heute beginnen wir gar nicht mit Politik, sondern mit der Frage, was unsere Generation unterscheidet. Vielleicht müssen wir unseren Zuhörern mal noch kurz erklären, wie alt wir sind. Fang du doch mal an, Leonie.
Raphael, man fragt eine Dame nie nach ihrem Alter.
Unter 30 darf man noch. Aber nein, also du bist eine andere Generation. Das hört man ja, glaube ich, allein schon von den Stimmen her. Ne? Ich bin tatsächlich 50 geworden. Vor kurzem, was mir zwar gar nicht so vorkommt, aber tatsächlich bin ich der Generation X angehörig oder Generation X. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wir waren in den 90ern denen gesagt wurde, euch geht schlechter als euren Eltern, ihr findet keine Arbeit und ihr kriegt keine Rente.
Also Raphael, ich muss ehrlich mit dir sein.
Ja.
So anders hört sich das bei uns gerade auch nicht an.
Ja.
Also ich werde bald 26 in knappen 3 Wochen.
Okay.
Bin dementsprechend Generation Z. Gen Z, wie
ja,
man auch ganz gerne
die letzte
sagt.
Generation.
Sowas nicht.
Nein.
Ich möchte mich aber auch nochmal ganz kurz klar abgrenzen von der Generation Alpha, die es ja,
richtig, ja
auch schon gibt. Mhm. Und an denen ich auch selbst merke, dass ich vielleicht gar nicht mehr so jung bin, wie ich es gerne hätte.
Ja, so schnell geht es mit der Generation, ne? Das ist schon spannend. Aber kommen wir zunächst mal zu unserem Werbepartner und Sponsor, dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten. Denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkasse nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Aber sag mal, Leonie, was würdest du sagen, wenn wir bei Sprache bleiben, ne? Was sind denn so typische Begriffe, typische Wörter, die dir einfallen würden, wenn du deine Generation beschreiben müsstest?
Meine Generation beschreiben?
Das ist ein großes Wort, ich weiß.
Generation beschreiben ist immer schwierig. Ich würde mal sagen, viele Macher und viele NPCs.
Ah, viele was? Jetzt muss ich schon wieder nachfragen. Das ist ja so ein Wort, das ich nicht verstehe. NPCs.
NPC, ja. Ach, NPC quasi. Das ist eigentlich ein Begriff, der kommt aus dem Gamer-Bereich und beschreibt einfach so eine vorprogrammierte Figur, die einen vorgefertigten Text hat und die auch immer nur das tut, was ihr quasi schon vom...
Ach, das ist spannend. Und die findest du in deiner Generation tatsächlich, solche Leute?
Natürlich.
Mhm. Okay.
Ich finde die noch nie aufgefallen auf der Straße.
Nee, ehrlich gesagt.
Die Leute,
gesagt,
bei denen alles einfach total mechanisch aussieht oder die einfach...
So geskriptet durchs Leben laufen.
Genau, total im Leben vorbei irgendwo.
Okay, das ist interessant, ja. Also, aber bleiben wir vielleicht mal bei der Sprache. Also, wenn ich mal zurückdenke, wie haben wir als junge Leute gesprochen? Da war das Wort geil total omnipräsent. Ne? Das finde ich geil, das finde ich cool. Cool war auch sehr präsent. Und geil war damals bei unseren Eltern noch so, das durfte man nicht sagen. Das hatte so was Frivoles. Und für uns war das für alles. Ne? Also Essen, geil, Schule, naja, eher nicht geil. Aber tatsächlich war alles irgendwie so durchgesprochen. Und cool war auch ganz viel. Ne? Das ist so. Und ich versuche meinem Sohn immer zu sagen, hey, das findest du cool. Und er kann da nicht mehr so viel mit anfangen, ne?
Nicht?
Naja.
Wie alt ist denn so?
9. Also der ist dann wahrscheinlich Generation Beta oder so, ne? Also noch mehr, eine ganz andere Generation. Nein, aber sag mal, diese Begriffe geil und cool, kommen dir die noch irgendwie bekannt vor oder ist das schon was der Opa sagt?
Beide. Definitiv beide. Es sind aber Begriffe, die sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Weil ich glaube, in meiner Jugend habe ich die sehr, sehr oft benutzt.
Ja.
Und mittlerweile ist es so, ich muss mich ein bisschen anders ausdrücken. Weil meistens, wenn ich dann nun Gespräche führe oder Unterhaltungen, sind es nicht unbedingt Gleichaltrige, sondern sehr oft eben meine Geschäftskollegen oder meine Eltern oder eben andere Leute, die ja, wo ich einfach ein bisschen mehr darauf achte, wie ich rede, was ich sage.
Okay, ja.
Und ein Begriff wie geil ist jetzt nicht unbedingt.
Okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Gleichartigen unterwegs bist und ihr seht da einen tollen Film und sagt, der Film war, was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, das crazy?
Das crazy.
Das crazy.
Da fehlt doch ein Wort, oder?
Nee, Raphael, da fehlt kein Wort.
Findest du nicht?
Find ich nicht. Dass du das denkst, das crazy.
Ja, ja. Also da habe ich irgend so ein leichtes Piepsen im Ohr, von wegen irgendwas stimmt da nicht, ne? Das crazy, ja.
Muss ich manchmal so ein bisschen vom Duden abfinden.
Ja, ja. Ich glaube, man lässt auch gerne mal was weg, oder? Weil man auch aus dem, ja, jetzt ist schwer was ganz Altes, SMS schreiben. Haha. Nein, ich weiß, das ist schon meine Generation, SMS schreiben.
SMS schreiben noch mit dreimal auf eine Taste klicken, oder?
Habe ich noch erlebt, ja. Also vielleicht, Technologie ist immer ein ganz guter Gradmesser. Mein allererstes Handy, da war ich so Anfang 20, das war noch ein Nokia. Ne? Da konnte man, das halte ich fest, telefonieren und SMS schreiben. Mehr konnte man damit noch nicht. Das ging nicht ins Internet, das konnte keine Bilder verschicken.
Was ist mit Snake?
Ja, Snake hat es, stimmt, genau. Snake hat es nämlich immer gehabt. Das war, hat mich ganze Urlaube gerettet, ne, auf dem Nokia-Handy Snake zu spielen. Das gibt's noch.
Das gibt's immer noch. Das Nein. ist auf jedem Tastenhandy drauf.
Boah, wir haben was Verbindendes zwischen unserer Generation gefunden. Snake spielen, ja.
Mhm. Gibt's Klasse. Auch heute noch im App Store, alles.
Ja.
Zwar nicht mehr vorprogrammiert, das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Okay.
Aber auch mein erstes Handy, das habe ich mit 11 bekommen, als ich dann das erste Mal Bus fahren musste, in die nächste größere Stadt zum Gymnasium.
Ja, ja.
Da musste natürlich ein Handy her.
Weil, Klassenchat und so, ne?
Ja. Nicht nur Klassenchat, also von WhatsApp haben wir da noch gar nicht
gesprochen. Ach so, das gab's.
Das war ein Tastenhandy.
Mhm.
Da gab's eben auch Snake drauf, da konntest du auch SMS schreiben, auch noch mit dreimal tippen auf eine Taste für einen Buchstaben.
Okay.
WhatsApp, das kam dann erst, lass mich lügen, vielleicht in der siebten Klasse.
Ja, ja. Naja, WhatsApp ist noch gar nicht so alt. Ne?
Das noch Wichtigere ist, das waren noch Zeiten, jetzt habe ich meinen Satz vergessen, jetzt muss ich kurz nachdenken.
Dir fällt dir wieder ein. WhatsApp, ja, dann habe ich das dazwischen gequatscht.
Ach genau, das waren noch Zeiten, da hat WhatsApp noch 99 Cent im Jahr gekostet.
Stimmt, richtig, ja.
Ich weiß gar nicht, ob sich daran noch jemand erinnert.
Ja, ja.
Weil ich glaube, diese 99 Cent, die hat auch nie jemand gezahlt, weil das erste Jahr war gratis.
Genau, richtig.
Dann ich glaube, bis dahin hatten sie so viele Nutzer und dann ist ja auch irgendwann eine Facebook über und dann
spannend,
hat sich das so im Sand verlaufen.
Ja.
Aber das war die Zeit, als ich noch meine Eltern anbetteln musste, dass ich von 99 Cent hier im Jahr so eine Messenger-App downloaden darf.
Siehst du, und ich weiß noch, aus meiner Jugend, da hat man immer Telefonzellen gesucht, wenn man unterwegs war, weil man die jemanden anrufen wollte oder so. Ne? Oder ich hatte tatsächlich mal ein Date gehabt und habe das verpasst. Und dann konnte man sich nicht einfach schnell eine Nachricht schreiben, so von wegen, dann musste man warten, bis die andere Person zu Hause war. Und dann hat man von der Telefonzelle aus, da hat sich jetzt schon was verbessert, ja.
Und warum hast du das Date verpasst?
Weil wir uns an dem falschen Witwer in Stuttgart treffen wollten. Es gab damals zwei Witwerbuchhandlungen und ich stand beim falschen. Ne? Naja, wer weiß, wofür es gut war.
Du, Raphael, das hat alles seinen Sinn.
Ja, ich glaube auch.
Übrigens auch was Lustiges aus meiner Generation.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Es gibt eine wundervolle Theorie, die Verbrannter-Toast-Theorie.
Ah, okay.
Das bedeutet, wenn ihr morgens vor der Arbeit zum Beispiel deinen Toast verbrennt, dann darfst du dich nicht aufregen. Weil okay. dieser Toast verbrannt ist, das hat einen Sinn. Du bist 2 Minuten später jetzt aus dem Haus, weil du musst dir einen neuen Toast machen.
Okay.
Und vielleicht läufst du deswegen der Liebe deines Lebens in die Arme. Oder landest eben nicht im Verkehrsunfall.
Stimmt, ja.
Das bedeutet, du hast einfach dieses Grundvertrauen, das, was dir passieren muss, passiert dir.
Das ist aber jetzt ein sehr positiver Ansatz, wie man auf die Welt blicken kann, oder?
Findest du, unsere Generation ist nicht positiv?
Also man hört schon so vieles, Zukunftsängste und New Future, aber gut, das war bei uns ja auch so, wie wir festgestellt haben, ne?
Also ich höre auch immer wieder von meinen Eltern, die Ängste gab es schon immer.
Ja,
also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich, dass uns Ängste begleiten. Und Zukunftsangst ist mit Sicherheit eine der Ängste, die wir am wenigsten abschütteln können. Mhm. Weil wie könnten wir? Wir wissen nicht, wie es in der Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, wie sich die Welt, die Natur, die Gesellschaft entwickelt.
Mhm.
Es geht nicht. Wir können ungefähr eine Prognose abgeben, aber diese Angst kann uns nie ganz genommen werden.
Das ist eine sehr interessante Überlegung. Mein Sohn hat mich neulich gefragt, wie das dann mit dem Jahrtausendwechsel war, 99 auf 2000. Du kannst dich da wahrscheinlich nie mehr so richtig dran erinnern, oder? So nah?
Ich glaube, da war meine Mutter ungefähr im 6. Monat.
Okay, also wird schwer mit der Erinnerung. Aber da gab es eine interessante Geschichte, nämlich das Jahr 2000-Phänomen. Also haben alle gesagt, Windows ist nur bis zum Jahr 1999 programmiert. Und wenn die alle auf das 2000 umschalten, dann werden das die ganzen Computersysteme nicht schaffen. Und dann wird alles weltweit abstürzen. Und es war tatsächlich eine extrem weit verbreitete Theorie. Da hat man sich richtig reingesteigert. Weltweiter Crash. Lustigerweise, 100 Jahre zuvor, fern der Serkel, Ende des 19. Jahrhunderts, gab es auch solche Vorstellungen. Also ich glaube, diese apokalyptischen Vorstellungen, die Welt geht unter und es wird schlimmer, brauchen wir Menschen vielleicht auch ein bisschen, um uns ein bisschen heimischer zu fühlen in der Gegenwart vielleicht.
Du meinst, so ein Ereignis wie 2012 hilft dabei?
Ja, vielleicht, ja. Tatsächlich, du meinst den großen gedachten Weltuntergang aus dem Maya-Kalender, oder ja, was meinst
genau,
du?
Genau. Ja, ich glaube, am 21.12.2012, ja. Wenn ich mich richtig entsinne.
Da gab es auch einen Film 2012, der genau das thematisiert hat. Aber was ist passiert?
Nix.
Nichts. Wie im Jahr 2000 auch, ne?
Ja, fast schon ärgerlich.
Ja, und ich glaube, einen letzten Gedanken dazu, und dann kommen wir vielleicht mal zu unserem ersten Thema. Man verklärt auch die Vergangenheit ständig. Man denkt immer, Mensch, die Jugend, die eigene Jugend war so, oder die 80er, die 70er, aber da gab es ja dann, da gab es Börsencrashes, da gab es eine Ölkrise. Also ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so gewesen, dass früher alles besser war. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf.
Ich glaube, man neigt einfach dazu, alles in der Vergangenheit zu romantisieren.
Siehst du, jetzt haben wir schon ganz schön viel Konsens, aber jetzt gehen wir mal gleich hier in das erste Thema rein. Nämlich die Frage Work-Life-Balance. Allein bei dem Schlagwort, ja, da teilen sich, glaube ich, schon die Generationen in zwei Lager. Was fällt dir dazu ein?
Mir fällt dazu ein, dass ich nochmal ganz kurz sagen möchte.
Ja.
Ich liebe meinen Job im Staatsanzeiger. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Diese Vorrede hier nehmen wir erstmal mit, ja. Und du bist auch fleißig, das darf ich an der Stelle schon sagen, ja. So, bitteschön. Jetzt.
Und halte mich nicht zurück mit meinen Äußerungen, auch wenn mein Chef hier mir gegenüber.
Absolut. Sitzt. Dafür machen wir den Podcast, ja.
Aber ich glaube, man muss ganz klar sagen, unsere Generation ist definitiv eine Work-Life-Balance wahnsinnig wichtig, weil wir nicht ausschließlich für den Job leben wollen. Das heißt nicht, dass wir weniger arbeiten wollen, aber wir wollen unsere Zeit herum effektiver nutzen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis, weil es bei anderen Generationen immer so ankommt, die wollen alle nichts mehr schaffen. Nee, aber wir möchten eben bessere Konditionen für unsere Arbeit.
Heißt das mehr Geld oder mehr Freizeit oder was heißt das?
Es kommt ganz drauf an. Also momentan, alles wird teurer, wir freuen uns über mehr Geld. Wir möchten uns natürlich noch irgendwas leisten können, weil wenn du es mal hochrechnest, was du an Miete, Nebenkosten, Auto, Versicherung, Lebensmittel und Co. zahlst, bleibt am Ende des Monats einfach nicht mehr so viel von deinem Gehalt übrig.
Ja, und das ist ja, wir hatten ja zum ersten Mal wieder sowas wie Inflation, ne, nach dem Russlandkrieg. Ist vielleicht auch eine Erfahrung, die interessant ist. Und mir fällt eine Sache ein, als es darum ging, dich hier einzustellen, da war sozusagen dieses Thema noch, wir sind die Generation Z, wir finden überall einen Job, wir haben einen Auswahl. Und dann sagtest du im Vorgespräch, nee, ist gar nicht mehr so, wir haben tatsächlich jetzt eher ein Problem, wir sind ganz froh, wenn wir einen guten Job finden. Also hat sich da auch was gedreht, weil vor 5 Jahren hieß es noch, die Generation kann sich nicht entscheiden, weil sie hat ja immer sofort 10 Jobangebote am Fuß kleben.
Absolut nicht mehr. Also so ist es nicht. Es ist wahnsinnig schwierig, einen Job zu finden und natürlich auch einen zu finden, der zu einem passt. Klar, ich würde mal behaupten, je nachdem, in welchem Berufszweig man sucht oder wo man sich bewegt, in welchem Berufsfeld, macht es nochmal einen immensen Unterschied.
Ja.
Aber ich erlebe es selbst und auch in meinem Umfeld, dass es eher schwierig ist, was zu finden und vor allem was Gutes zu finden.
Ja.
Einen schlecht bezahlten Job oder etwas, wofür du gar nicht gelernt hast, das findest du. Ohne jetzt hier die folgenden Berufe abwerten zu wollen.
Ja, klar.
Aber wenn ich an der Kasse arbeiten möchte, dann finde ich da mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Job, als wenn ich auf meinem Fachgebiet etwas finden möchte.
Wenn man hochqualifiziert ist, ja. Aber ist das nicht ein Widerspruch? Weil eigentlich haben wir doch zu wenig junge Leute, ne? Wir überaltern. Wir haben tatsächlich das Fachkräftemangelthema, ist ja doch ein großes, wird vielleicht ein bisschen überlagert durch die Wirtschaftskrise, die wir haben, oder?
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer damit, das zu beantworten. Ich würde behaupten, zum einen, es kommt darauf an, was wir gelernt haben. Muss ich nochmal wiederholen, weil ich glaube, ein Arzt zum Beispiel, ein Medizinstudent wird immer eine Anstellung finden. Ist ins Blaue reingeraten. Ich möchte es jetzt.
Kann man von ausgehen, wobei wir hatten auch schon mal Ärzte schwemmen und sowas, aber lange, lange her, ne? Gab es schon auch mal, aber ist, glaube ich, jetzt nicht mehr akut.
Daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass vor allem auf dem Land Ärzte gesucht werden.
Mittlerweile.
Und deswegen, ich glaube, als Medizinstudent hast du sehr, sehr gute Chancen, einen Job zu finden. Gerade im Bereich Medienschaffende ist es wahnsinnig schwer.
Ja, das stimmt. Unsere Branche ist tatsächlich eine komplizierte. Ja, das stimmt, ein Spezialproblem. Wobei, wenn man ehrlich ist, ja, die Informatiker, die jetzt sozusagen früher das Gefühl hatten, sie haben gerade nicht mal die Zwischenprüfung fertig, schon haben sie jetzt 10 Jobangebote. Naja, es werden eben auch Stellen abgebaut, ne? Aber ich will mal eine provokative These in den Raum stellen, damit es hier noch ein bisschen spannender wird.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
4-Tage-Woche, ne? Also ist doch was, was mir so auch von meinem Mindset her gar nicht in den Sinn käme. Vielleicht erzähle ich nochmal, als ich fertig war mit Studieren, das war so in den, ja, lange her, das war so 2003, da dachte ich, Mensch, jetzt habe ich ein tolles Studium gemacht die Welt wartet auf mich. Und dann war es so, da wartete überhaupt gar niemand. Und ich war tatsächlich erst mal ein Jahr arbeitslos. Na, jetzt ist man als Journalist zum Glück nie so ganz arbeitslos. Was arbeiten kannst du immer. Aber da war nicht sofort ein Job. Ne? Und dann, das war auch eine sehr prägende Erfahrung. Wir haben dann ziemlich lange gebraucht, um mal was Festes zu finden. Haben dann mit einer einfachen Anstellung begonnen und haben uns so ganz langsam nach oben arbeiten müssen. Und da waren immer die Babyboomer. Da waren immer eine riesen Schicht an 50-Jährigen, gut, jetzt bin ich selber 50, aber das war tatsächlich eine sehr prägende Erfahrung und wir hatten da echt Schwierigkeiten, uns da durchzusetzen und so ein bisschen nach oben zu kommen. Und das hat mich so geprägt, dass ich eigentlich jemand bin, naja, über 4 Tage, da habe ich doch meine Arbeit noch gar nicht fertig. Tatsächlich ist es so, dass mir der Job schon Spaß macht. Manchmal muss man auch sagen, jetzt hör doch mal auf am Freitagnachmittag. Ist das vielleicht ein Unterschied oder kennt ihr diese Arbeitsmoral gar nicht? Ihr Jungen.
Also, sagen wir mal so, wir tun uns ja teilweise genauso schwer auf dem Arbeitsmarkt.
Mhm, stimmt, ja.
Deswegen, da sehe ich den Unterschied jetzt nicht.
Aber ihr wollt eine 4-Tage-Woche.
Richtig. Ich sag dir aber auch, warum.
Aha, jetzt so, wird's spannend.
Jetzt wird's spannend, ja. Ich habe ein bisschen Angst.
Nein, nein, nur zu.
Überleg mal, wenn du jetzt von einem normalen Vollzeitjob ausgehst, also 40 Stunden, 5 Tage die Woche. Das sind 8 Stunden am Tag.
Okay.
So. Unsere Generation sagt, okay, 8 Stunden am Tag produktiv arbeiten kann kein Mensch. Kannst auch du nicht, Raphael.
Das Weil stimmt, ja, eine Pause mache ich schon
später,
auch.
Nicht nur eine Pause, früher oder später gehst du auch mal zum Kaffeeautomaten und schwätsch vielleicht mal 10 Minuten mit deinem Kollegen.
Mhm.
Du stellst dich vielleicht auch mal 10 Minuten ans Fenster und starrst raus.
Das
Weil
mag sein, ja. Mhm.
Du brauchst eine kreative Pause, vor allem ja. In dem kreativen Job.
Richtig.
Ich weiß natürlich nicht, ich kann ja immer nur für meinen eigenen Job sprechen, aber manchmal sitze ich da und überlege, okay, ich bin total blockiert. Mhm. Ich muss hier jetzt was zu Papier bringen, ich muss hier einen Artikel schreiben.
Verstanden, ja.
Und in meinem Hirn ist leere.
Mhm.
Dann stelle ich mich ans Fenster, guck raus und dann fliegt mir irgendwann was zu.
Mhm.
So, wenn ich aber konsequent versuche, 8 Stunden am Stück das runterzurattern, vielleicht eine halbe Stunde Pause. Also, da drehst du doch ab.
Okay, nehme ich mal als These, völlig richtig, würde ich total so unterstreichen. Aber wenn du 4 Tage arbeitest, hast du doch auch solche Phasen, oder?
Ist korrekt. Und deswegen, ich finde nicht mal die 4-Tage-Woche als Konzept so gut, sondern ich finde einfach die Reduzierung der Arbeitszeit als Konzept sehr gut.
Mhm.
Hängt auch ein bisschen mit Homeoffice zusammen, weil, ich bin ehrlich mit dir, wenn ich 1,5 Stunden pendeln muss, hin eine Richtung, so wie es bei mir momentan jetzt der Fall ist, 1,5 Stunden hin, 8 Stunden arbeiten, 1,5 Stunden zurück.
Ist lang, ja. Das stimmt.
11 Stunden. Mhm. Abends, ich bin ausgelockt. Ich habe keine Lust mehr, mir was Gesundes zu kochen. Ich habe keine Lust mehr, in Sport zu gehen. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin einfach müde.
Ja, klar.
Ich falle um. Ich habe keine Zeit für Haushalt und Co.
Mhm.
So. Und da kommt jetzt der Punkt dran, den ich so, so wichtig finde. Ich finde, dieses 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche Konzept ist veraltet.
Mhm.
Stattdessen reduzier's. Sag, okay, man macht statt einer halben Stunde am Tag Pause eine Stunde, arbeitet 7 Stunden.
Okay.
So. Wir sind jetzt noch nicht ganz bei einer 4-Tage-Woche angekommen, rein rechnen.
Ja, klar.
Wahrscheinlich,
naja.
Aber du verstehst den Punkt. Du hast mehr Pause, um auch dein Hirn zu erholen.
Um dann wieder kreativer zu sein. Ja.
Genau.
Okay, ja, habe ich verstanden. Vielleicht mal noch einen anderen Gedanken. Es gibt ja Tage, ich arbeite manchmal auch 10 Stunden und bin da kreativ, weil ich gerade irgend so einen Gedanken habe, jetzt will ich mal was durcharbeiten. Tatsächlich gibt es aber auch Tage, da bin ich mittags so ein bisschen sozusagen ausgepowert. Müsste man vielleicht einfach flexibler denken, dann mal auch sagen, ja gut, es gibt vielleicht mal einen Tag, da habe ich richtig Energie, um mal was durchzureisen, will auf einmal was fertig bringen und dafür ich dann am anderen Tag etwas flexibler mal früher Feierabend machen. Ist das nicht vielleicht der viel wichtigere Punkt?
Und deswegen ist Gleitzeit auch so wichtig.
Mhm.
Und deswegen insgesamt, unsere Generation möchte nicht weniger arbeiten. Sie möchte effektiver arbeiten in kürzerer Zeit.
Mhm.
So bedeutet übersetzt, wenn ich zum Beispiel, wir gehen immer donnerstags in den Druck.
Ja.
So. Ich schaue immer, dass ich meine Aufgaben, wenn möglich, Montag, Dienstag, Mittwoch fertig habe, aller spätestens.
Das ist ja auch vorbildlich. So sollte es ja sein. Also allein aus arbeitsökonomischen Gründen, ja.
Das freut mich sehr.
Ja.
Aber vor allem ist mir natürlich wichtig, dass ich keinen Stress dabei habe.
Na klar.
Weil es meiner Psyche zum einen nicht gut tut, wenn ich mich jetzt immer bis Donnerstag Mittag um 12 Uhr erst da hinsetze.
Das ist voll wahr, ja.
Und zum anderen, ich kann dann freitags ganz entspannt für die nächste Woche schon mal vorbereiten, was ich brauche, kann meine Interviewfragen vorbereiten, kann mir Themen überlegen, kann schon vielleicht kleinere Sachen machen. Und freitags gehe ich dann vielleicht einfach mal 3 Stunden früher.
Da bist du aber erstaunlich gut organisiert für einen Journalisten, um das jetzt mal unserer Branche mal anzuhängen. Aber wir sind ja auch kreative Schaffer, die einfach mal drauf losdenken und dann, ich müsste noch was planen. Naja, Klischee auch schon wieder, ne? Aber ja, tatsächlich ist vielleicht eine gute Einteilung und dann zu sagen, jetzt habe ich mal noch ein bisschen Freizeit, vielleicht ganz sinnvoll. Vielleicht können wir da auch ein bisschen von lernen, ja, weil tatsächlich ist das schon so, irgendwie sind wir, sag mal, schon sehr stark von diesem, naja, vielleicht auch von dieser Krisenerfahrung aus der Jugend geprägt und dann auch immer diese fortlaufenden Wirtschaftskrisen, weil wir hatten ja jetzt bis zu diesem großen Corona-Crash eigentlich 10 Jahre Daueraufschwung, das gab's früher eigentlich so nicht. Na, man war echt, die eine Krise kam nach der anderen und man hatte auch immer Angst um den Job gehabt und ich glaube, das hat schon ein Stück weit dazu geführt, dass wir manchmal nicht links und rechts gucken und dann Überstunden reißen und vielleicht sozusagen auch Gefühl haben, wir müssen immer funktionieren und manchmal hilft dann vielleicht das Privatleben, das sagt, hey, guck mal, es gibt noch ein bisschen was anderes außer zu arbeiten.
Lass mal kurz Jürgen schreien.
Rieke schneidet das raus.
Rieke schneidet das raus.
Gefährlich. Wenn wir das sagen, dass wir was rausschneiden, dann schneidet sie es nicht raus.
Oh nein. Okay, schneid Jürgen rein. Schneid Jürgen rein. Genau.
Was hatte ich gerade gesagt?
Ich wollte dir eine Frage stellen.
Ja, frag mal.
Und zwar, in deiner Generation ist mir aber auch was aufgefallen.
Ja.
Ihr habt sehr, sehr selten den Arbeitgeber gewechselt.
Das stimmt, ja. Also, ja, ich tatsächlich schon, aber es ist tatsächlich früher noch diese Idee gewesen, wo anzufangen und dann hier alt zu werden. Ist übrigens beim Staatsanzeiger auch gar nicht so selten, dieses Phänomen, dass man sich versucht, dann sozusagen bei der Firma, die man bleibt, so ein bisschen als Familie zu haben. Ist bei den großen Firmen hier wie Bosch und sowieso der Fall. Ne? Da ist man sogar über Generationen dort geblieben.
Wir haben hier ja auch Kollegen, die schon 2 Jahrzehnte da sind.
Das stimmt,
sind,
ja.
Richtig. Schon länger sogar. Aber ich frage mich, warum? Mhm. Also ist es, wenn man sich so hundertprozentig wohl in dem Job fühlt, hundertprozentig wohl in dem Betrieb? Oder was treibt einen Menschen an, zu bleiben, wo man ist?
Also das ist eine super Frage, weil die Frage ist tatsächlich, bleibt man in der Firma, also glaube ich jetzt nicht auf den Staatsanzeiger bezogen, aber generell, ne? Ich bin in der Firma, wo ich vielleicht gar nicht glücklich bin, aber die Vorstellung, die Firma wechseln, ist so real, dass ich dann lieber diesen Zustand in Kauf nehme. Ich persönlich habe das immer nie so gemacht. Ich habe tatsächlich immer so alle 8 bis 10 Jahre dann gemerkt, jetzt ist Zeit für was Neues und dann kamen natürlich auch mal Gelegenheiten. Und ich glaube, ich würde mich langweilen, wenn ich 30 Jahre in derselben Firma wäre. Mir käme dann die Routine irgendwie dann zu viel vor und nochmal neue Menschen zu sehen. Das ist tatsächlich so. Aber du hast recht, das ist in meiner Generation nicht unbedingt so. Ne? Vielleicht eher erzwungenermaßen manchmal, aber wenn man die Chance hat, dann bleibt man. Da denkt ihr anders?
Also zum einen muss ich sagen, du hast da eine richtige Generation Z-Eigenschaft.
Ja.
Hier gerade offenbart.
Tatsächlich. Naja, ich glaube ja noch gar nicht, dass ich so alt bin, wie auf dem Papier steht. Vielleicht bin ich doch ein bisschen Gen Z.
Man ist so alt, wie man sich fühlt.
Ja, natürlich.
So, das sage ich nicht, weil du mein Chef bist.
Klassiker, ja. Ist schon so, ne? Aber ja, gut, wir sind uns ja auch einig, dass diese Stereotypenaufteilung in Buchstaben tatsächlich der Realität selten gerecht werden können. Aber es ist schon interessant. Und jetzt will ich nochmal auf ein anderes Vorurteil zurückkommen, ja. Hört man ja immer wieder, ne, die jungen Leute, die Generation Z, die sind nicht nur wollen sie weniger arbeiten, sind auch weniger belastbar und sehr sensibel und wollen, dass man die Sprache so ganz genau formuliert und auf gar keinen Fall was Falsches sagt und immer so, ist das denn so?
Kurze Antwort, ja.
Siehst du? Wir haben ein
Kurze
Klischee.
Kurze Antwort, ja,
wir haben Klischee. Ein Klischee.
Also ich muss natürlich nochmal sagen, ich spreche jetzt nicht stellvertretend für meine Generation.
Nicht. Ja, klar.
Du bekommst natürlich meinen Eindruck.
Richtig.
Und ich muss sagen, ja, weil ich empfinde das auch so. Mhm. Ich habe auch das Gefühl teilweise, gerade in sozialen Medien und Co., du läufst auf Eierschalen.
Mhm.
Du musst wirklich jeden mit Samthandschuhen anfassen. Jeder hat seine persönlichen Befindlichkeiten. Und also, wenn du mich fragst, sind wir zu sensibel?
Mhm. Okay.
Aber
woher kommt das denn?
Ich glaube vor allem in den sozialen Medien, weil da so ein bisschen propagiert wird, wenn du was nicht machen möchtest, musst du es auch nicht machen. Es ist dein Leben, bist die einzige Person, der du was schuldig bist. Und ja, das stimmt ja auch, aber es hat halt auch Grenzen, weil ich muss ja trotzdem noch Verantwortungsbewusstsein haben. Also
richtig.
Ganz einfaches Beispiel, da werden jetzt vermutlich in meiner Generation geteilte Meinungen herrschen, das muss ich ganz klar sagen. Aber ein einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel auf einen Geburtstag eingeladen bist von deiner besten Freundin und du sagst, oh nee, heute meine soziale Batterie ist total leer, ich fühle mich überhaupt nicht danach.
Meine soziale Batterie ist total leer. Sensationelle Formulierung. Die werde ich gleich in meinen Wortschatz aufnehmen.
Wunderbar.
Siehst du?
Man kann sogar noch was von mir.
Hallo, na also.
Nein, und dann sagst du, nein, okay, heute fühle ich mich nicht danach, ich werde jetzt absagen. Mhm. Und deiner besten Freundin war das aber wichtig. Und dann beschwerst du dich und sagst dann, ja, du musst aber respektieren, dass ich mich heute nicht danach fühle. Okay. Weil meine Gefühle sind ja mir das Wichtigste. Mhm. Dann kann deine beste Freundin aber einfach mal sagen, ja, aber du verletzt mich ja trotzdem damit. Mhm. Das ist trotzdem irgendwo eine Pflicht, der du in unserer Freundschaft nachkommen musst, dass du für mich da bist. Und wenn ich mich darauf gefreut habe, diesen besonderen Tag mit dir zu verbringen, gut Deutsch, dann beweg doch auch deinen Hintern daher.
Okay.
Also ich finde, du musst da halt wirklich ein bisschen differenzieren. Und das kannst du jetzt aufs Privatleben beziehen, das kannst du auf das Berufsleben beziehen. Wir dürfen halt bei aller sensiblen Denkweise nicht vergessen, dass wir trotzdem noch Menschen mit Pflichtbewusstsein und Menschen mit Verantwortungen sind.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, ne? Weil tatsächlich, ich tue mich zum Beispiel mit dem Gendern auch irgendwie wieder schwer, ne? Um noch ein weiteres Schlagwort aufzubringen, ne? Das gleich wieder kontrovers diskutiert wird. Ich bin einfach, also ja, ich sag schon Leserinnen und Leser, ja, ich würde, das habe ich sozusagen auch adaptiert, ne? Meine Eltern waren ja nur auch so ein bisschen frauenbewegt, also zumindest meine Mutter, ja, in den 70ern, 80ern. Habe ich verstanden, aber ich würde nie einen Doppelpunkt in ein Wort reinsetzen oder noch LSBQT oder noch ein paar mehr Buchstaben, um noch die letzte Randgruppe mit abzudecken. Da setzt es bei mir irgendwie aus. Nicht, weil ich nicht sensibel für solche Themen wäre, im Gegenteil. Also ich habe auch schon mal ein Grußwort auf eine gleichgeschlechtliche Hochzeit, habe ich schon mal einen Vortrag gehalten. Aber ich glaube nicht, dass wir versuchen müssen, in der Sprache die letzten Feinheiten jeder möglichen Form von Diskriminierung noch abzubilden, weil das Sprache steril macht. Das ist meine Ansicht. Wie siehst du das denn?
Also erstens würde ich sagen, dass du, liebe Leser und liebe Leserinnen, schreibst, ganz arg wichtig.
Siehst du? Fortschritt.
So, das solltest du auch genauso beibehalten, weil ich finde, wenn du eine direkte Ansprache hast, wenn du dich an deine Zuschauer, Zuhörer und Co. wendest, dann ist es wichtig, beides zu sagen. Mhm. Du kannst dann auch zum Beispiel eine Form nehmen wie liebe Studierende, liebe Zuschauende, von mir aus. Das ist mir egal. Solche Gender-Versionen finde ich auch völlig in Ordnung, weil die hemmen meinen Lesefluss auch nicht oder meinen Sprachfluss. Also genau da finde ich es besonders wichtig.
Richtig.
Und ich würde sagen, abseits dieser direkten Ansprache, also ich persönlich verzichte ganz aufs Gendern und ich bin auch froh, dass wir es in der Zeitung nicht machen, weil für mich sind das kleine Stolpersteine, die in der Sprache eingebaut werden und ich fühle mich dadurch nicht mehr gesehen als Frau.
Mhm. Okay.
So.
Jetzt haben wir gar keine Kontroverse, Mensch.
Doch, warte, da jetzt kommt bestimmt noch was.
Ja, dann.
Was ich nämlich noch dazu sagen könnte, wäre, da machen wir jetzt ein Thema auf, das mir total am Herzen liegt.
Ja, gerne.
Nämlich, ich bezeichne mich sehr, sehr gern selbst als Feministin.
Ah, okay.
So. Und Feminismus bedeutet für mich eben hundertprozentige Gleichberechtigung. Mhm. Und ich finde, bevor wir uns um Themen wie Gendern kümmern, die in unserem Alltag überhaupt keinen Unterschied machen.
Richtig.
So, können wir uns ja mal darauf konzentrieren. Es gibt immer noch zum Beispiel eine Gender Pay Gap. Mhm. Frauen und Männer werden für die gleiche Arbeit unterschiedlich viel bezahlt. So, darüber können wir sprechen. Wir können darüber reden, dass Kosmetikprodukte, Hygieneartikel für Frauen deutlich teurer sind als für Männer.
Okay.
Das sind alles Themen, über die man sprechen muss und die wichtig sind. Wir können auch darüber reden, mal von der anderen Seite aufgerollt, warum stehen Wickeltische in den Damentoiletten und nicht bei den Herren? Gibt es keine Väter oder habe ich was verpasst? Keine Väter, die sich um ihre Kinder kümmern.
So. Ja.
Oder auch, warum ist die Selbstmordrate bei Männern um ein Vielfaches höher als bei Frauen? Mhm. Weil sie eben emotional viel mehr alleingelassen werden.
Okay.
Weil sie immer noch so dieses Bild des rational denkenden Manns verkörpern sollen. Was natürlich auch kompletter Müll ist, weil wenn man, jetzt komme ich wieder von der anderen Seite, sagt, ja, Männer sind viel, können mit ihren Gefühlen viel besser umgehen als Frauen. Das ist wieder so eine Sache. Okay, man spricht gleichzeitig den Männern ab, Emotionen zu haben.
Ja.
Und Frauen sagt man, eure Gefühle sind nicht valide. Mhm. Dabei sind Männer die, wo tendenziell eher mit Wut reagieren und Frauen eben die, die tendenziell mit Tränen reagieren. Mhm. Das eine wird eben eher anerkannt als das andere.
Dann habe ich gleich noch mal eine kontroverse Gegenfrage. Warum ist das denn so? Also reden wir noch mal ganz kurz über Gleichberechtigung, ja, auch wenn das nicht ganz unser Thema ist, aber ich glaube, es ist total spannend an der Stelle. Ich habe mich immer gefragt, warum verdienen Frauen weniger als Männer? Ja, also nachvollziehbarweise, wenn sie mehr Teilzeit arbeiten, klar, dann ist das Gehalt niedriger. Es wird ja immer gesagt, naja, selbst wenn sie genau die gleiche Tätigkeit mit der genauen Beschreibung machen, dann kriegen sie auch weniger. Da habe ich dann schon immer meine Zweifel. Die Frage ist mal, was ist Vergleichbarkeit? Aber wo man es natürlich sieht, ist bei dem nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Ne? Also von sozusagen einer normalen Sachbearbeiterposition Richtung Karriere. Und woran liegt das? Da rätsel ich ehrlich gesagt seit 20 Jahren darüber, weil ich mir immer wieder Gedanken gemacht habe, wie können wir Frauen in Führungspositionen bringen? Ist ja auch ein Thema, das wir als Firma haben. Es scheitert aber vielleicht manchmal auch am fehlenden Willen von Frauen. Ist das nicht auch ein Faktor, dass vielleicht Frauen manchmal weniger bereit sind, vielleicht ein Stück weit das Privatleben hinten anzustellen und die Karriere nach vorne zu schieben?
Mit der Formulierung wäre ich vorsichtig.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben teilweise keine andere Wahl. Mhm. Wir sind biologisch nun mal, es ist mit Sicherheit was Wunderschönes, dass wir die Kinder auf die Welt bringen.
Da ist was dran,
aber
ja.
Es ist ein biologischer Nachteil, ja, den wir hier haben. Weil wir haben keine andere Wahl. Wir werden schwanger, wir müssen das Kind auf die Welt kriegen.
Genau.
Wir müssen das Kind auf die Welt bringen. Und wir natürlich zum Beispiel, es gibt ja Studien, die sagen, wenn du stillst, kriegt dein Kind weniger Allergien.
Absolut.
Gesünder.
Genau.
Das bedeutet, im Bestfall möchte eine Mutter natürlich das Beste für ihr Kind.
Richtig.
Möchte zum Beispiel stillen. Wie kann ich das mit meiner Karriere vereinbaren?
Ja.
Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, dass wir teilweise gar keine andere Wahl haben. Und du darfst es wirklich nicht auf unseren Willen schieben, weil es gibt einfach keine andere Möglichkeit.
Ja, das ist das Spannende. Ich glaube, da trennt sich die Spreu tatsächlich vom Weizen. Immer wenn sozusagen die Familiengründungsphase kommt, dann tatsächlich ist es so, es fehlen dann einfach auch die Möglichkeiten, Angebote zum Teilzeitarbeiten, aber auch immer noch die Kinderbetreuung, die dann auch sehr viel Geld kostet. Na, also ich glaube, das ist immer noch, und da hat sich, glaube ich, nach 40 Jahren Gleichberechtigungsdiskussion so viel nicht geändert. An der Stelle entscheidet sich es immer. Ne? Gelingt es da, dass man wieder zurück in den Beruf kommt und dann auch sozusagen seine Karriere fortsetzt? Vielleicht, aber das gilt ja eigentlich für Männer wie Frauen, ne? Mit einem anderen Fokus. Ne? Tatsächlich ist es schon so, dass seit ich meinen Sohn habe, habe ich einen anderen Fokus auch auf das Thema Freizeit und gemeinsame Qualitätszeit. Aber da trennen sich doch die Wege dann irgendwie komischerweise, dann geht doch der Mann meistens nochmal den Karriereweg und die Frau arbeitet dann Teilzeit und versucht dann beides unter einen Hut zu kriegen. Ja?
Ich möchte nochmal kurz vorher einhaken, bevor ich jetzt darauf eingehe. Und zwar gibt es natürlich aber auch mittlerweile ein paar Modelle, um dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel dieses Jobsharing-Modell, wo eben dann zwei Teilzeitkräfte eingestellt werden für dieselbe Position und die arbeiten dann zusammen. Es können zwei Frauen sein, kann ein Mann eine Frau sein, vielleicht auch ein Mann, der in seine Vaterrolle aufgehen möchte. So. Und dadurch kann eben ermöglicht werden, dass man eine Führungsposition einnehmen kann und gleichzeitig für seine Familie da sein kann. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil wenn Frauen zum Beispiel ganz allein damit belastet sind, diesen Teilzeitjob zu machen, den Haushalt zu führen und dann noch das Kind zu erziehen, werden sie nicht nur belastet, sondern überlastet.
Richtig.
So. Und deswegen brauchen wir mehr solcher Modelle. Ob Jobsharing jetzt im Endeffekt zielführend sein wird, wird die Zeit zeigen. Aber im Generellen brauchen wir sowas.
Ja, interessanter Punkt. Tatsächlich bin ich skeptisch, was Führungskräfte-Sharing geht. Es funktioniert manchmal. Aber es braucht natürlich extrem viel Kooperation und Kommunikation. Ich glaube persönlich, der Knackpunkt liegt bei der Kinderbetreuung. Und das merken wir in Ostdeutschland oder auch in anderen Ländern, die eine bessere Kinderbetreuung haben. Da ist einfach der Anteil der erwerbstätigen Frauen höher, weil eben die Infrastruktur so ausgebaut ist. Ne? Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Aber interessant. Also ich glaube, wir könnten noch mal eine separate Folge machen über Gleichberechtigung und Feminismus. Da hätte ich doch noch einiges zu sagen. Ne?
Da bin ich wunderbar um das
Gespräch. Siehst du? Dann haben wir doch schon das nächste Thema gefunden. Ne? Wir wollten aber vielleicht noch mal, und da kann man so schön festmachen, über Social-Media-Verhalten sprechen, weil das ist für unsere beiden Generationen total interessant. Weil ich bin nämlich ein Facebook-Mensch. Ja, also ich weiß. Hast du überhaupt noch einen Facebook-Account, Leonie?
Er war lange Zeit deaktiviert
und
ich habe ihn jetzt tatsächlich für meine Arbeit hier wieder aktiviert, nach ungefähr 10 Jahren.
Aber das ist jetzt nichts, wo du drin lebst oder deinen Freundeskreis hast oder
auf
so wie
gar
immer.
Keinen Fall.
Ja, echt.
Also,
siehst du?
Facebook war tatsächlich, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, da war ich circa 11, 12 Jahre alt. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich auf das Anfangsthema zurück. Damals gab es noch kein WhatsApp, damals hatte ich noch kein Handy. Und dann hast du dich nach der Schule an den PC gesetzt und hast eine von diesen Seiten geöffnet. Und das war dann halt entweder Facebook oder Quick.
Okay.
Oder ganz früher, aber das war schon vor meiner Zeit, gab es noch ICQ.
Ah, ICQ, ja, das ist...
Sagt dir das
was? Ja, aber nur in dem Sinne, dass es die jungen Leute gemacht haben und ich schon da nicht mehr dabei war. Ja, ne, das ist schon...
Also das ist jetzt schwierig.
Klingt alles,
du sagst junge Leute und für mich sind es schon wieder die Alten.
Ja, ne, das ist jetzt, das klingt wie aus dem letzten Jahrhundert, aber das heißt, Facebook ist für dich... also was?
Ein Fossil.
Ein Fossil, ja, siehst du. Ne? Und ich habe tatsächlich einen Riesenanteil meiner privaten und beruflichen Kontakte auf Facebook. Hab da irgendwie wahnsinnig viele Follower und bin da jeden Tag aktiv. Ne? Das ist komisch.
Hat man auf Facebook überhaupt Follower? Ich dachte, man hat da Freunde.
Es gibt beides tatsächlich inzwischen. Ja? Die haben so ein bisschen versucht, diese Sprache zu nehmen. Aber eigentlich hat man Freunde, genau, Freundschaftsanfragen. Das stimmt.
Guck mal, ich bin schon so lange von dieser Plattform, dass ich schon nicht mehr weiß, ob das Follower oder Freunde sind.
Aber tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass die jungen Leute da nicht mehr sind. Und wenn ich was sage, ich habe was auf Facebook gepostet, dann gucken mich die Leute so unter 35 komisch an und sagen, ja, warum? Ja,
das wollte ich dich gerade fragen, ne? Warum? Was bringt mir Facebook? Erklär mir das mal in einem Satz.
Naja, was bringt, okay, ich nenne ein paar. Großer Vorteil, das sind alle Wichtigen, die Entscheidungen treffen und sozusagen politische Verantwortung haben, sozusagen Chefs, mittlere um die 40, die sind da alle.
Die sind doch auch auf LinkedIn.
Das stimmt, ja. LinkedIn hat, glaube ich, da bin ich übrigens auch. LinkedIn sind wir beide, ne? Tatsächlich. LinkedIn ist, glaube ich, das neue Facebook. Aber das Spannende ist halt, das ist ja auch eine andere Art zu kommunizieren auf Facebook. Da schreibt man lange Nachrichten, Postings und lange Antworten. Sehr viel textlastig. Was ist denn dein Social Medium, auf dem du bist?
Also, wie gesagt, ich kratze ja so ein bisschen an den Generationen immer rum, weil eigentlich würde ich sagen, meine Generation ist es Instagram. Mhm. Definitiv. Aber natürlich habe ich auch so ein paar Neigungen zu TikTok.
Ah,
muss aber sagen, ich habe es bewusst gelöscht.
Okay.
Weil man da einfach viel zu viel Zeit drauf verbringt.
Ah, siehst
deswegen
du.
Ich habe es nur noch auf dem iPad.
Okay.
Sodass ich wirklich, dieses iPad ist ja total unhandlich. Und wenn ich jetzt TikTok öffne, dann mache ich das ganz bewusst. Mhm. Weil ich zum Beispiel Rezepte suche oder sonst irgendwas.
Okay. Aber das ist jetzt mal total interessant. Ja, also TikTok ist für dich ein Medium, das du noch so anguckst, aber eigentlich hast du Angst davor, oder? So ein bisschen?
Ich weiß nicht mehr, ob ich Angst sagen würde, aber es erfüllt mich mit Unbehagen. Mhm. Weil es doch, TikTok ist gefährlich, meiner Meinung nach. Mhm. Und das meine ich nicht im Sinne von, hier, die KI wird uns alle auffressen, sondern ich meine es im Sinne von, es neigt dazu, Radikalisierung zuzulassen. Auch abseits von Radikalisierung, es zeigt dir keine neuen Perspektiven, erweitert deinen Horizont nicht. Mhm. Das bedeutet, ich glaube, darüber haben wir in der letzten Folge schon mal gesprochen.
Ja.
Wenn ich dem Algorithmus zu verstehen gebe, diese eine Sache gefällt mir, kriege ich immer mehr davon ausgespielt. Aber ich lerne nichts Neues. Mhm. Ich sehe nichts anderes. Ich höre nicht, was andere Menschen vielleicht sagen.
Ja.
Oder wie ihre Perspektive ist. Also es bildet mich nicht weiter. Stattdessen werde ich in einen Sog hineingezogen von, mittlerweile gehen sogar 3 Minuten Videos, aber meistens sind es eben wirklich ganz kurze Videos, vielleicht 20, 30 Sekunden.
Ja. Mhm.
Die halten meine Aufmerksamkeitsspanne und dann kommt das Nächste und das Nächste. Und ich glaube, unsere Generation hat das Problem, wir können uns nicht mehr wirklich auf irgendwas konzentrieren.
Richtig. Mhm.
So, und das hängt eben ganz stark damit zusammen, dass diese Videos alle so kurz sind.
Ja.
Das gibt's ja auf Facebook nicht, ne?
Mittlerweile gibt's auch Reels, ne? Das heißt, man hat auch so einen Durchklick-Effekt, aber es ist gefühlt, also um den Faktor 3 langsamer. Also ich habe tatsächlich, ich will immer alles ausprobieren, was an Technologie da ist. Ich habe einen TikTok-Account. Ich kriege da nur gefühlt nach 2 Minuten kriege ich Kopfweh. Tatsächlich, weil also das ist so schräg und so schrill und so laut, dass es mir einfach keinen Spaß macht, drauf zu bleiben. Ne? Tatsächlich muss ich ja dann auch dienstlich manchmal reingucken. Aber ich lege es ehrlich gesagt gern weg, weil tatsächlich schrill, laut, Ärger, Wut, alles, was sozusagen Emotion ist, wird verstärkt und ich finde da, gut, jetzt ist da auch mein Freundeskreis nicht, ja, okay. Wenn die da alle wären, wäre es vielleicht auch wieder anders, aber tatsächlich finde ich ganz wenig Zugang zu diesem Medium und dir geht es auch ein bisschen so, oder?
Es kommt drauf an. Also zum einen muss man sagen, du müsstest vielleicht TikTok eine Chance geben und eine Weile draufbleiben, weil das, der Algorithmus muss ja erstmal lernen, was dir gefällt.
Richtig.
So, wenn dann irgendwann merkt, der liebe Herr Binkowski, der mag VfB.
Ja.
Dann kriegst du ganz viele VfB-Videos.
Oh, und das klingt spannend.
Und davon gibt es genug Content.
Das stimmt, ja.
Das ist überhaupt kein Problem. Denn, also der Algorithmus muss wirklich nur mal lernen, was du gut findest.
Ja.
Dann teilst du mit, okay, ich mag Fußball, ich mag Science-Fiction und dann kriegst du auch entsprechende Inhalte. Weil es gibt alles. Es gibt aber Milliarden Videos. Raphael, mach dir keinen Kopf.
Okay, ich muss
irgendeins
mal,
wird dich finden.
Ich sollte mal TikTok eine Chance geben, ja, tatsächlich.
Nein. Solltest du nicht. Denn du möchtest wirklich nicht da hineingezogen werden. Da sitzen wirklich Psychologen dran, die haben das entwickelt und die wollen ja nicht, dass du diese App wieder aus dem
Leben natürlich.
Die wollen, dass du da dran bleibst, dass du dein Zeitgefühl verlierst.
Mhm.
Lass den Algorithmus so, wie er ist. Dann neigst du auch nicht dazu,
irgendwie zu verlieren. Genau, das ist so. Vielleicht können wir uns ja auf Instagram treffen. Da sind wir doch beide ganz gut, oder?
Ja, ich glaube, das ist die goldene Mitte.
Das ist natürlich ein Medium, das sehr viel bildlastiger ist. Ne? Das merken wir ja auch als Zeitung oder als Redaktion. Wir können auf Facebook noch relativ viel Texte ausspielen. Auf Instagram müssen wir eigentlich nur noch mit Bildern arbeiten. Und wenn wir Glück haben, klickt mal jemand den Link in der Bio an. Ne? Also tatsächlich ist da der Weg schon relativ weit. Ja, der lohnt sich absolut. Ja. Trotzdem habe ich natürlich gemerkt, da seid ihr Jüngeren von der Online-Generation, natürlich viel näher dran. Ihr habt da viele witzige, lustige, aber auch unterhaltsame und auch tiefgründige Bilder und erreicht damit einen riesigen Publikum. Ich werde auf kaum was so viel angesprochen wie auf den Instagram-Account des Staatsanzeigers, weil eben tatsächlich die Ansprache direkt ist und trotzdem auf unsere Seite lockt. Also interessant, ne? Das scheint das Medium zu sein, das die Generation verbindet.
Stimmt auf jeden Fall, vor allem, weil du hast das Beste aus allen Welten kombiniert. Bisschen an Hannah Montana, The Best of Both Worlds.
Mhm, ja.
Falls du das kennst.
Den Namen sagt mir was, ja. Hannah Montana.
Miley Cyrus, Hannah Montana.
Ich weiß natürlich,
ihr Hit, der Titelsong, jedes Mal, wenn die Serie lief, wenn ich als Kind auf dem Sofa saß.
Mhm.
The Best of Both Worlds. Und das hast du bei Instagram.
Okay.
Weil du hast Reels, du hast die Videos, aber du hast natürlich als Privatperson viel mehr Möglichkeit zu posten, weil es eben primär um Bilder geht.
Mhm,
ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, weil bei TikTok posten die wenigsten selber.
Mhm.
Da schaut man sich eher die Creatorin an und auf Instagram postest du auch selber Bilder.
Ja, klar.
Und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Also Instagram ist besser für die private Nutzung als TikTok geeignet.
Ja, das stimmt. Naja, vielleicht ist es ja so, tatsächlich bin ich ein Digital Immigrant, ne? Also weil ich bin sogar fast ohne Fernseher aufgewachsen, weil meine Eltern zum Glück gesagt haben, nicht so viel Fernsehen, ja, das war ganz gut, habe dann viel gelesen. Und habe tatsächlich das Handy erst so, in meinen 20ern entdeckt. Und natürlich dann auch diese große Welt, die dahinter steckt. Hat das immer das eigentlich nachgeempfunden, was ich immer haben wollte, nämlich einen Bezug zu sozialen Netzwerken außerhalb. Habe das dann sehr schnell nachgeholt. Aber vielleicht ist es doch ein Unterschied, wenn man, wie du, sehr viel früher damit in Berührung kommt und vielleicht auch sehr viel früher dieses Thema soziale Gemeinschaften erfährt.
Es ist nicht immer was Gutes.
Ja, auf jeden Fall.
Also Technologie, soziale Medien bieten auch viel Potenzial für Mobbing, für Hass, für alles Negative, was du dir vorstellen kannst.
Ja.
Also Fake News sind natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema.
Mhm.
Und ich finde es nicht unbedingt gut, dass wir mittlerweile so früh damit in Kontakt kommen. Ich meine, für mich, ich sag gerne, für mich war es eigentlich optimal, weil ich bin ohne Handy aufgewachsen, bis ich 10 war, habe im Schlamm gespielt, hab's dann zu Teenagerzeiten miterlebt, wie es alles sich entwickelt hat. Und jetzt bin ich in Anführungszeichen erwachsen und kann mir eine bessere Meinung dazu bilden. Ich glaube aber, dass gerade, ich kenne viele 9-Jährige, die mir schon ihr Handy unter die Nase gehalten haben. Ich war ja mal Kinderbetreuerin. Und das hat mich dann wirklich erschrocken, weil ich mir denke, mit 9 Jahren verstehst du doch noch gar nicht, was das für Inhalte sind, auf die du plötzlich Zugriff hast. Du verstehst gar nicht, was ist echt, was ist falsch, nachrichtenmäßig. Und natürlich hast du auch noch einfach die große Angst, dass dir vielleicht jemand damit Schaden zufügen konnte. Ich meine, das war früher auf Facebook zum Beispiel, war das so eine Sache, dass zum Beispiel Nacktvideos und Co. veröffentlicht wurden. Das war auf Facebook schon die Hölle. Jetzt überleg dir das mal in heutigem Ausmaße.
Ja.
Überleg mal, was für neue Möglichkeiten von Cybermobbing entstanden sind.
Ja.
Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass Kinder heute so, ich finde es nicht gut, dass Kinder heute so früh damit in Berührung kommen.
Nicht zuletzt wird deswegen ja auch bei einem Social-Media-Verbot oder mit einer Einschränkung unter 14 oder 16 Jahren diskutiert, ne? Was wahrscheinlich sinnvoll ist. Wir kommen mal fast schon zum Abschluss. Wir haben am Ende des Kapitels Lebensweisheiten, weil wir, glaube ich, schon vorher geglaubt haben, am Ende kommen wir zu ein paar Schlüssen. Ich will aber erstmal noch ein ganz kleines Zwischenfazit ziehen. Ich fand unser Gespräch total spannend, weil wir ja gemerkt haben, wenn immer wir versucht haben, hier irgendwelche Klischee-Gegensätze aufzubauen, wenn man mal darüber redet, sind die, glaube ich, relativ schnell in sich zusammengeschmolzen. Ne? Also die Klischees stimmen gar nicht. Ja? Die faule Generation Z oder die fleißige Generation X. Ne? Also da merkt man, und das ist das Schöne, finde ich, an dem Podcast, wir haben da schon ganz viel gelernt. Was hast du denn mitgenommen? Vielleicht, was dich überrascht hat oder was vielleicht eine Erkenntnis, die du vorher nicht hattest aus diesem Gespräch.
Muss ich erstmal nachdenken.
Das war jetzt aber auch eine gemeine Frage. Hat dich irgendwas überrascht? Also wenn du sozusagen sich jetzt fast eine Dreiviertelstunde mit einem Vertreter der Generation X unterhalten hast oder war alles erwartbar, was ich gesagt habe?
Ich würde sagen, gerade am Anfang in Bezug auf die Vier-Tage-Woche, dass wir uns vielleicht gar nicht so unähnlich sind darin, wie wir das gesamt sehen. Mhm. Ich meine, wir sind uns beide einig, okay, Vier-Tage-Woche ist jetzt nicht das Konzept to go, aber wir wissen auch beide, warum man darüber spricht. Und genau. Ich glaube, wenn man sich da austauscht und einfach mal miteinander ins Gespräch geht, so wie wir jetzt, dann merkt man, okay, man kann eine Einigung finden, die eben nicht ganz starr auf einem bestimmten Weg folgen
genau.
muss.
Und das fand ich eigentlich interessant. Also wenn man mal genauer hinguckt, ja, dann natürlich hat eure Generation ein paar andere Grundannahmen, aber vielleicht auch gar nicht so viel unterschiedlich, wie wir sie hatten. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, naja, dann geht es eigentlich um die gleichen Fragen, die wir damals auch hatten, ne? Haben wir einen sicheren Job? Natürlich will das jeder. Aber haben wir auch einen Job, der uns Spaß macht? Ne? Weil das ist ja schon auch entscheidend, dass man gerne zur Arbeit geht und bietet der Job noch genug Möglichkeiten, sein Privatleben zu haben. Und da können wir, glaube ich, beide ein bisschen voneinander lernen, ja, zu sagen, ja klar, auf der einen Seite bedeutet schon Arbeit auch, mal was zu leisten und durchzupowern und mal richtig loszulegen. Aber man braucht eben auch die Pausen, um wieder kreativ zu sein. Ne? Das fand ich jetzt die spannendste Erkenntnis.
Wenn wir zum Abschluss kommen, was würdest denn du mir noch mit auf den Weg geben?
Och,
so, mit all deiner Lebensweise.
Das klingt schon wieder so altväterlich. Das ist es so, aber tatsächlich habe ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, für mich einen Vorsatz mir genommen, dass ich alles, was ich anfasse, mit 100% Einsatz mache und da versuche dabei Freude zu haben. Mit dem Prinzip, ich habe damals 2004 Volontariat gemacht und habe dann eine langweilige Meldung zum Redigieren gedacht und habe gesagt, nee, die rotze ich jetzt nicht runter, die mache ich schön mit einer netten Überschrift. Und das war tatsächlich so eine Erkenntnis. Und hat dann der damalige Redakteur gesagt, oh, das hast du ja ganz ordentlich gemacht. Na, also tatsächlich Freude bei der Arbeit zu haben und sie mit vollem Einsatz zu machen, das hilft. Und ich habe aber von dir dann gleichzeitig gelernt, dass ich auch irgendwann mal lernen muss, den Einsatz beiseite zu legen und es zu genießen. Das war eine schöne Idee.
Sehr schön.
Super. Dann sind wir durch. Vielen Dank, Leonie.
Das ist crazy, Gespräch. Raphael.
Ja, das ist crazy. Ich fand's ziemlich geil.